ich habe mir immer so ein besonders großes Kuchenstück gekauft. Sonst nie, aber immer habe ich mir, wenn ich einen Deal gemacht habe, habe ich mir so ein Kuchenstück gekauft, habe es einfach mitgenommen auf Arbeit und habe das dann da gegessen, ne, zum Nachmittag.
Ich wusste schon, wenn er mit Kuchen kommt, hat er ein Haus gekauft.
Nee, das ist ja das Spannende. Da war ich dann auch so ein bisschen, na, weiß ich nicht, ob das ein bisschen komisch ist oder so, aber das habe ich gar keinem erzählt. Das habe ich immer gemacht. Okay. Einfach, ne? So, und weil es auch keinen interessiert hat. Also wenn ich da über sowas erzählt habe, hat immer jeder gesagt, ach Gott, schon wieder so ein Ding und oh Gott, diese 500.000 hast du da aufgenommen für so ein Haus und so. Ne? Dann habe ich denen das mal versucht zu erklären, das hat die aber nicht interessiert. So, und dann habe ich aber irgendwann mal, wenn sie mal gefragt haben, warum isst du denn immer so ein Stück Kuchen und dann irgendwann mal oder was, ne, da haben sie ja keinen Hintergrund gesehen, warum. Und als ich das dann mal irgendwann mal irgendjemanden so, den es aber dann doch interessiert hat, erzählt habe, dann hat der erstmal, du bist doch in der letzten Zeit, ja gut, das war so, ist ja jetzt nicht jeden Monat gewesen, ne? Aber dann haben die erstmal festgestellt, oh Mann, ja, der ist in der letzten Zeit, hat der einige solche Stücke gegessen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir dekonstruieren ja gerne immer Erfolgsgeschichten mit Immobilien. Heute darf ich mal eine wirklich große Geschichte dekonstruieren. Freue mich sehr drauf. Es geht um über 1000 Immobilieneinheiten. Wie auch immer, werden wir alles klären. Hallo René.
Hallo Marco, ich grüße dich und freue mich drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Wir haben uns auf Zypern mal kennengelernt und hatten, ich schätze mal, ein Gläschen Wein dabei. Und ja. Du hast so erzählt und so. Und ich dachte, das gibt's ja nicht. Wie macht man sowas? Ne? Ich fand das immer immer super spannend, ja, wie Immobilieninvestitionen entstehen, vor allem eben auf, sagen wir mal, privater Ebene mal grundsätzlich und was es da so für Dimensionen gibt. Und dann gibt's ja eben das, was wir auch, glaube ich, ja, einfach jedem empfehlen. Kauf dir 1, 2, 3, 4 kleine Wohnungen zur Altersvorsorge, die ich von selbst abzahlen. Das ist irgendwie so der Kern von Immocation. Dann haben wir selber, ich weiß noch, wo ich das erste Mal mit Basti gesprochen habe, mit der Gründung von Immocation, dann sage ich, 40 Wohnungen, da dachte ich, boah, wie hat der 40 Wohnungen gekauft, wie geht sowas? Und dann natürlich immer noch irgendwie mehr Leute kennengelernt und selber viel gemacht und so und finde das eben auch spannend, die großen Geschichten wirklich zu erzählen, weil ich weiß, dass viele in der Community auch sehr inspiriert sind davon. Du hast, ich habe dich eben gerade gefragt, können wir das irgendwie dimensionieren? Du hast weit über 1000 Immobilien gekauft und tatsächlich auch im Bestand, du hast natürlich auch einiges verkauft. Ich weiß nicht, ab wann man von einem Institutionellen sprechen kann, aber man kennt ja durchaus ein paar Leute, die dann vielleicht ein paar tausend Einheiten irgendwie haben. Das ist aber schon, das ist schon krass, das quasi zu bootstrappen, also sich selber aufzubauen. Das ist eine unfassbar große Geschichte. Du bist 49 Jahre alt, hast mir verraten. Siehst natürlich aus wie 39. Ja? Und im Jahr 2000 ging's los mit der ersten Immobilie. Da fangen wir jetzt gleich an. Ich möchte eine Sache noch vorweg schicken. Der Podcast mit dir, der soll inspirieren. Ich weiß, dass große Erfolge für Leute super, super spannend sind. Ich finde, da kann man einfach so viel von lernen, weil jemand, der das in so einer Dimension macht, der hat wahrscheinlich viele Dinge richtig gemacht. Was wir aber, glaube ich, nicht hier sagen wollen, ist, jeder muss jetzt den René machen und das kann jetzt einfach jeder mal über Nacht schaffen. Werden wir auch gleich hören, dass es so einfach dann eben nicht ist. Also, freue mich sehr. Lass uns reingehen. Das Jahr 2000, René, du bist jetzt wie lange dann dabei mit Immobilien?
Ja, ja. 24 Jahre dann knapp. Ne? Also es ist, ja, ich gucke jetzt selbst natürlich zurück und sage mir auch, ne, das ist schon eine ganze Ecke. Ne?
Ja. Ja. Wie kamen denn Immobilien in dein Leben?
Ja, eigentlich, wie kamen sie in mein Leben? Ja, damals war auch schon das Internet so ein bisschen und da gab es
2000, ja?
Ja, ne? Da gab es so eine Seite und da war so ein kleinerer Makler und der hat immer so Insolvenzobjekte da drauf gehabt. Und eigentlich bin ich darüber gestolpert, weil ich provisionsfreie Objekte gesucht habe. Der hatte die und der hat auch gleich, als ich da mal angerufen habe, das war auch gleich um den Jahreswechsel herum, da hatte ich nicht so viel zu tun zwischen Weihnachten und Neujahr und habe dann einfach da eine Immobilie angefragt und die hat er mir dann auch wie auf so einem goldenen Tablett serviert, das sei jetzt das, was ich brauche und und dann habe ich diese Immobilie mit ihm an der Hand sozusagen, habe ich die dann gekauft und das war von so einer Dame, die bei Lübeck gewohnt hat und die da ein bisschen in Schieflage geraten ist, aber ich habe wirklich eine tolle Immobilie bekommen, so ein Mehrfamilienhaus gewesen und ja, das war so mein Start. Und eigentlich habe ich dann auch gar nicht mehr angefangen mit Wohnungen, sondern bin gleich bei Mehrfamilienhäusern geblieben, weil ich da natürlich die Vorteile gleich gemerkt habe. Oder andersrum, die Vorteile waren mir damals noch gar nicht so bewusst, aber es ist einfach so gewesen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das super ist. Ich kann da halt selber schalten und walten, wie ich will, und habe dann, wenn ich dann Wohnungen angeboten bekommen habe, nur gemerkt, ach nee, das schränkt mich ja extrem ein, und habe dann gar nicht mehr auf Wohnungen, also ich bin dann gleich bei Mehrfamilienhäusern geblieben, ne, sozusagen.
Warum? Du warst Mitte 20. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ich will mal reich werden oder ich will viel Geld haben oder ich will Altersvorsorge betreiben? Oder?
Genau, eigentlich ist es so das Letztere, was du sagst. Und so ein bisschen, also dass ich Altersvorsorge betreiben möchte, aber auch dort ging es auch immer gleich um positiven Cashflow, also um es mal gleich so zu sagen. Also eigentlich habe ich immer nur geschaut, was bekomme ich, wenn ich die und die Immobilie kaufe, monatlich über der Rate, sag ich mal, für mich, ne, sozusagen. Im Prinzip immer diesen Gap. Was bekomme ich an mehr Miete, als ich Rate zahlen muss? Und das war damals schon vierstellig. Und ja, da habe ich dann gedacht, Mensch, ja super, dann hast du das jetzt für dein Leben lang, wenn du es schaffst, dass da immer einer wohnt und dass die zufrieden sind und dir die Miete zahlen. Also das ist eine gute Ecke gewesen, war gar nicht so schlecht. Es war so bei Rostock rum, ja, so ein recht neu gebautes Haus. Und ja, und dann habe ich das im Prinzip eigentlich immer wieder nur, um gleich mal die nächste Frage sozusagen gleich zu beantworten, eigentlich nur noch dupliziert. Ne? Also eigentlich habe ich immer gedacht, also es war damals möglich, solche ja, so 10% Rendite sind normal gewesen, gefühlt sozusagen. Und
wo waren die Zinsen?
Ja, die sind schon bei 5,5% gewesen, also eher, sag ich mal, 1,5% höher als jetzt, wo alle schimpfen. Und so muss man sich das auch vorstellen. Es ist genau so. Deswegen sehe ich die Zinsen jetzt aktuell gepaart mit den doch wieder zurückgekommenen Kaufpreisen als wirklich einen guten Markt. Der ja gerade, ich weiß, das ist jetzt gerade eine andere Sache, aber ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Talsohle erreicht. Und jetzt zieht das gerade alles so schön an. Und ich kann mir vorstellen, dass wer jetzt genau viel geprüft hat und jetzt zuschlägt, der wird die besten Deals jetzt noch machen. Ich glaube, das zieht jetzt alles wieder an. Ne?
Lass kurz drüber sprechen, ist ja super spannend. Warum schätzt du das jetzt so ein?
Ja, weil wir schon, es ist ja in der heutigen Zeit super wichtig, als Investor zu schauen, was demnächst passieren wird an der Zinsfront, Finanzierungssituation. Nicht, dass die Banken mal alle zumachen, jetzt unabhängig welchen Zins, sondern wenn die alle Banken nicht mehr finanzieren, das wäre auch schwierig. Ne? Und wie sieht die Situation im Verkauf aus? Und wie sieht sie wirtschaftlich aus? Wirtschaftlich, ohne irgendwas zu sagen, einfach Zeitung aufschlagen, ja, ist halt schwierig. Ne? Es gibt viele Unternehmen, die aktuell wirklich Probleme haben. Gekoppelt daran natürlich auch, dass einige dann sicherlich auch den Arbeitsplatz verlieren werden. Das ist nicht unbedingt die beste Basis. Aber auf der anderen Seite sehen wir, und das ist das Tolle, zumindest stürzt man sich da drauf, dass wir, glaube ich, so einen kleinen Plan gesehen haben, wie die Zinsen jetzt eventuell, oh ja, diese Worte nutze ich schon eventuell, ne, weil ich auch nicht, ich kann auch nicht in die Glaskugel, also ich kann in die Glaskugel gucken, aber ob die das sagt, was nachher kommt, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, wenn dann in den nächsten anderthalb Jahren so ein kleiner Plan von der EZB schon steht, dass die Zinsen so Stück für Stück gesenkt werden, selbst wenn es ein bisschen länger gezogen wird, ich glaube, das ist auch teilweise eingepreist, aber wenn, da haben wir ja schon mal so ein bisschen was, an dem wir uns orientieren als Investoren. Und deswegen schließe ich darauf, dass das gepaart mit ja, immer noch geringem Neubau die Bestandsobjekte einfach werthaltig, ich will jetzt nicht von einer enormen Steigerung reden, aber auf jeden Fall werthaltig halten lässt, wenn nicht sogar, dass es so leicht nach oben geht, auch vom Preis wieder, ne, weil sie erschwinglich werden durch die etwas günstigeren Zinsen in der Finanzierung. Ne.
Siehst du das auch, dass das quasi die Käufer zurückkommen auf den Markt, oder? Sagen mir gerade
sehr viele. Ja, weil sie sowieso schon, also die Käufer sind eigentlich schon immer da, die sind auch immer noch da, ne, sozusagen, aber die sind aufgrund der restriktiven Darlehensvergabe der Banken natürlich ein Stückchen zurückgedrängt worden, weil sie einfach gesagt bekommen haben, hier, die Rate ist jetzt dreimal so hoch. Gut, das ist ja das Spiel der letzten zwei Jahre jetzt so, ne? die ist einfach jetzt teurer, die Rate, und dann muss die Miete halt günstiger sein und die Verkäufer waren nicht bereit, so niedrig nach unten zu gehen mit dem Kaufpreis.
Ja. Ja, okay, und da weil, also das, wir sind auch gerade, wir haben immer noch total FOMO, weil man jetzt eben wirklich zu günstigeren Preisen an die Immobilien rankommt. Jetzt sind wir schon wieder bei 3, Niedrigzinsen gefühlt, die man sich sichern kann. Nochmal im Vergleich zu 2000, da hast du also 5,5 Zins gehabt, hast vielleicht eine Bankrate gehabt, nochmal 1,5-2 Tilgung drauf, oder? Und dann musst du ja schon fast 10% da kaufen, ne?
Genau, muss man schon 10% da haben. Das war auch damals so. Die war auch sehr günstig, die Immobilie, die ich da hatte. Also die war dann in dem Bereich gekoppelt mit dem sehr jungen Baujahr. War das wirklich eine tolle Sache. Und so hat man aber früher gekauft. Und dann, ja, also eigentlich, das ist die Antwort. So sah die Berechnung aus, ne? Also teurer Zins, aber trotzdem waren die Mieten ja auch noch niedriger. Ne? Das hat sich ja dann jetzt alles so wahnsinnig entwickelt in den letzten 20 Jahren. Das sind ja auch schon 2 Zinsfestschreibungen, wenn ich so in einem Standard von 10 Jahren jetzt mal rede, dass man früher hat man das einfach gemacht, oder zumindest ich habe kein anderes Mindset gehabt. Ich hab ja das Long Game spielen wollen. Ne? Ich wollte ja langfristig einfach mir den Zins sichern, die Mieten über eine Zeit anheben und einfach von der Differenz, sag ich mal, sozusagen zehren.
Ja. Also es ist nichts Neues, was wir machen. Sagen wir auch immer wieder, es ist ein sehr altes Business und die Renditen, das finde ich immer spannend, die müssen sich logischerweise anpassen. Also die Mietrenditen müssen sich am Ende anpassen an das Marktumfeld, und das haben wir ja gesehen mit dem Zinserhöhung 2022. Da waren eigentlich die Renditen zu niedrig zu dem Zins, den man dann bezahlen musste. Entsprechend sind die Preise jetzt runtergekommen, obwohl Wohnraum so knapp war. Aber die Zinsen haben dann entsprechend halt den Einfluss.
Absolut. Und das ist aber auch runtergebrochen auch für eine Eigentumswohnung. Ne? Also das ist eigentlich, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Teil eines Mehrfamilienhauses, und da ist ein bisschen höher meistens der Faktor, ne? Aber trotzdem ist es ja genau die gleiche Betrachtung, ne? Jetzt auch für die Zuhörer, ne? Sozusagen. Also das Mehrfamilienhaus ist sicherlich mit einigen kleinen Vorteilen natürlich verbunden. Und wenn man dann natürlich nicht nur ein Mehrfamilienhaus, sondern meinetwegen in so einer Straße so eine Reihe von Mehrfamilienhäusern sich ansieht, das ist dann natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Also wenn dann einer so etwas verkauft, das ist auch kein emotionaler Verkauf für den Verkäufer an uns sozusagen, sondern da hat man wirklich mit jemandem zu tun, der hat dann einfach eine Zahl im Kopf, die er einfach haben möchte für dieses Paket, und wir können das auch rational begründen, warum das jetzt nicht so hoch ist, die Zahl, die wir ihm zahlen können, dann findet das entweder Gehör oder nicht. Na, dann haben wir halt diese Prüfung umsonst gehabt. Aber dafür habe ich einen Asset Manager und noch einen weiteren Einkäufer, die natürlich dann die ganze Zeit für uns diese Immobilien prüfen. Und dann ist das nicht ganz so schlimm, wenn dann so eine mal wegbricht, na, sozusagen, ja.
Ja, Mehrfamilienhäuser in der Tat ist so, die sind gerade günstiger als Einzelwohnungen noch. Ne? Aber genau, ich will noch ein bisschen dekonstruieren, wenn man dazu kommt, eben die ganze Straße zu kaufen, mal übertrieben formuliert.
Jetzt mit nicht von Anfang an.
Ne? Genau, da will ich hin, Mitte 20. Was war dein Job zu dem Zeitpunkt?
Genau, ich war bei der Bundeswehr. Da hat auch keiner so etwas getan. Ich habe dann mit anderen gesprochen und habe gesagt, ich habe mir da so ein Mehrfamilienhaus gekauft. Die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, was machst du da? Ne? Aber trotzdem, das war mal ganz spannend. Dann habe ich immer, weil ich mich selbst belohnt habe, der Kai, der wird das wissen, wenn er das jetzt hört. Ich habe mir immer so ein besonders großes Kuchenstück gekauft. Sonst nie, aber immer habe ich mir, wenn ich einen Deal gemacht habe, habe ich mir so ein Kuchenstück gekauft, habe das einfach mitgenommen auf Arbeit und habe das dann da gegessen, ne, zum Nachmittag.
Ich wusste schon, wenn er mit Kuchen kommt, hat er ein Haus gekauft.
Nee, das ist ja das Spannende. Da war ich dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das ein bisschen komisch ist oder so, aber das habe ich gar keinem erzählt. Das habe ich immer gemacht, einfach. Ne? So, und weil es auch keinen interessiert hat. Also wenn ich da über sowas erzählt habe, hat immer jeder gesagt, ach Gott, schon wieder so ein Ding, und oh Gott, so eine 500.000 hast du da aufgenommen für so ein Haus und so, ne? Dann habe ich denen das mal versucht zu erklären, das hat die aber nicht interessiert. So, und dann habe ich aber irgendwann mal, wenn sie mal gefragt haben, warum isst du denn immer so ein Stück Kuchen, und dann irgendwann mal oder was, ne, da haben die ja keinen Hintergrund gesehen, warum. Und als ich das dann mal irgendwann mal irgendjemanden so, den es aber dann doch interessiert hat, erzählt habe, dann hat der erstmal du bist doch in der letzten Zeit, gut, das war so, ist ja jetzt nicht jeden Monat gewesen, ne? Aber dann haben die erstmal festgestellt, oh Mann, ja, der ist in der letzten Zeit, hat der einige solche Stücke gegessen. Aber da hatte ich wirklich ich bin auch schnell auf einen Finanzierungsvermittler gekommen, der im Prinzip mir immer wieder, oder eine Frau war das gewesen, die hat mir immer wieder neue Banken gebracht. So musste ich nicht immer mit der einen Bank immer alles besprechen, sondern eine neue hat mich ja halt ganz anders gesehen wieder. Und das war auch so ein, das zieht sich aber auch die ganze Zeit durch, auch bis heute. Also wir arbeiten mit einem super Finanzierungsvermittler zusammen, der sehr gute Kontakte zu den Vorständen von Banken hält. Und dann funktioniert so eine Finanzierung oder so eine Strategie, die ich erfahre, wenn er als Vermittler das versteht und auch transportieren kann an die Banken und den Banken auch sagen kann, da sind auch andere Banken im Spiel jetzt. Ne? Mhm. Sozusagen ist es eine ganz faire Sache miteinander. Und ich glaube, das ist dann ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ich glaube, jetzt nahm ich was vorweg, was wahrscheinlich nachher vielleicht nochmal ein Thema werden kann mit Finanzierung, aber das ist schon mal so ein kleines Nugget, was man so mitgeben kann, also die da so ein bisschen freier zu sein, als immer nur mit einer Bank zu sprechen, weil die dann doch mal einen anderen Weg gehen, die Banken, und dann fällt man selber hinten runter, nur weil die Bank gerade eine andere Strategie fährt und das Objekt gerade nicht passt bei denen.
Ja, wie ging das denn mit Mitte 20? Also bei der Bundeswehr, war deine Bonität okay? Ich vermute mal, du hattest keine Million auf dem Konto, die dir irgendjemand geschenkt hat. Wie ging das?
Das muss man vielleicht so sehen. Erstmal waren die Häuser ja vom Ticket her jetzt nicht Münchner Häuser. Ne? Also sie waren ja jetzt nicht alle immer über, also einmal siebenstellig, ne, sozusagen. Es waren ja auch kleinere. Aber das, was es mir natürlich möglich gemacht hat, ist auch nochmal zusätzlich nicht nur das normale Angestelltenverhältnis, sondern auch dieses lange Angestelltenverhältnis. Also ich habe ja gleich 15 Jahre fest unterschrieben. Und weil wir da in so einer speziellen Ausbildung da waren, und die sicherten einem natürlich für 15 Jahre eine gewisse Einnahme, die auch nicht so ganz wenig war, zumindest aus damaliger Sicht, das sehe ich jetzt sicherlich anders, aber für mich war das damals eine gute Konstellation. Ich war gut darstellbar und mit jedem Haus, was zusätzlich kam, war ich eigentlich besser darstellbar, also weil es einfach diese Cashflow-Berechnung war. Und jede neue Bank sah jemanden, der fest einen Vertrag hat bis dann und dann. Und ja, ich glaube, es war sogar bis 2010 hatte ich den Vertrag. Ne? Also das ist schon eine ganze Zeit gewesen. Ich bin zwar früher nachher raus, ich habe 3 Jahre vorher gekündigt, den Vertrag, weil es dann keinen Sinn mehr gemacht hat für mich. Also da hatte ich dann, weiß ich nicht, das Zehnfache, glaube ich, was ich an Gehalt hatte, sozusagen aus Immobilien jeden Monat. Ja, kann man sich ja ausrechnen, da die Motivation von mir war ja recht niedrig, aber man hatte auch keine Vision mehr da bei der Bundeswehr nachher, ne? Also ich möchte das nicht schlecht reden da, aber die Orientierung hinsichtlich weiterer Verpflichtungszeit wurde anfänglich bei mir mal durch eine Absage sozusagen dann torpediert, und dann habe ich mich auch komplett auf was anderes, natürlich auf die Immobilie dann immer weiter konzentriert, und dass das natürlich nachher alles so super gelaufen ist und dass die, also eine Immobilie, das ist, ich glaube, um die Frage nochmal ganz genau zu beantworten, weil es immer so ein bisschen so, Mensch, aber irgendwie mit dem Alter und so, aber ich habe halt eine Immobilie, das war mal so ein richtig guter Schachzug, das ist vielleicht mal so ein kleines Ding aus dem Nähkästchen geplaudert, eine Immobilie, die habe ich verkauft und konnte aber die Restschuld, die noch auf dieser Immobilie war, die ja eigentlich mit 10 Jahren Laufzeiten im Darlehen war, die konnte ich auf ein kürzlich anderes gekauftes Objekt, was wirklich sehr, 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 sehr günstig gekauft wurde, auch von diesem Makler wieder, diesem Insolvenzverwalter da, über den vermittelt wurde, da konnte ich das noch, dieses Darlehen einfach mit auf das andere Objekt, was auch schon finanziert wurde, konnte ich oben drauf packen, und der Wert der Immobilie war immer noch höher als die beiden Darlehen dann in Summe, was bedeutet hat, dass ich eigentlich den Kaufpreis durch den Verkauf dieses Hauses, das habe ich auch nur einmal gemacht damals, da habe ich ein Haus verkauft, und dann habe ich dieses auf mein Konto bekommen, den Gesamtkaufpreis von diesem verkauften Haus, und das gibt natürlich, wenn man dann mit der ja, mit dem Mindset unterwegs war, was ich ja die ganze Zeit schon gemacht habe, dieses Geld nicht komplett zu nehmen und sich davon eine Eigentumswohnung zu kaufen, naja, vielleicht mehrere, aber trotzdem, ne, sondern ich habe dann von dem immer stückchenweise nur genommen, um, sag ich mal, zu leveragen, ne? Also wenn wir dieses Wort mal so benutzen, immer so hoch wie möglich zu finanzieren und nur die Nebenkosten ideal von diesem Topf, den ich dann hatte, sag ich mal, zu nutzen. Und das ist der größte Hebel, glaube ich, damals gewesen. Und dann ist das eigentlich so ein Stein gewesen, der durch diesen Hebel schon, der ja schon im Laufen oder im Rollen war, der hat dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und dann kam auch die Subprime-Krise 2008. Und die Subprime-Krise hat mir sehr viele Immobilien, die ich schon geprüft hatte und auch ein Gebot abgegeben hatte. Aber ich wusste ja nicht, an welcher Stelle ich war. Aber ich war immer der Zweithöchstbietende. Und die dänischen und skandinavischen Investoren sind 2008 alle ausgefallen. Die waren auf einmal alle weg. Und ich stand auf einmal da. Ich glaube, drei Käufe sind dadurch, haben auch sogar ein Portfolio war dabei, eins. Die durften wir dann kaufen, weil wir einfach die Höchstbietenden waren mit einem Preis, der nicht Exposé-Preis war, also niedriger. Aber die anderen waren halt alle weg. Und ich hatte Finanzierungsbestätigung von den Banken und habe alle gekauft. Also ich war sogar eher ein Gewinner aus dieser Nummer, ne?
Ganz kurze Unterbrechung, der René, also René Zeitl, der hier gerade im Podcast-Interview ist, das wussten wir eben zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht 100%, der wird auch auf dem Immocation Festival sein und einen Vortrag halten. Wer René also mal live sehen will, der sollte unbedingt zum Immocation Festival kommen. Tickets gibt's unter immocation.de/festival und ja, am besten schnell sein. Ich hoffe ehrlich gesagt, wenn das ausgestrahlt wird, hier, dass noch Tickets gibt. Es gibt nur noch ganz wenige und letztes Jahr war es um die Zeit dann irgendwann ausverkauft, also am besten ganz schnell sein, immocation.de/festival. Wir freuen uns riesig, euch alle wiederzusehen. immocation.de/festival.
Waren das die besten Deals dann rückwirkend wahrscheinlich, die du gemacht hast?
Nein, also sie sind sicherlich auf der Treppe, ne, sind sie eine Stufe, um das jetzt nicht schlecht zu machen. Ne? Aber es sind sicherlich nicht die besten Deals gewesen. Nein. Da kommen andere Sachen. Also jetzt, wir können gerne nachher mal so ein bisschen sprechen, was wir jetzt so aktuell prüfen. Ne? Da sind ja, auch in Hamburg gibt es Faktoren um die 10% Rendite. Das sind Sachen, da sagt jeder, das stimmt nicht oder sowas. Ne? Aber wir prüfen sowas. Ne? Wir haben sowas auf dem Tisch. Das geht dann natürlich auch knapp immer dann in die zweistelligen Millionenbereiche. Aber da gibt es Verkäufer, die unbedingt verkaufen müssen. Die auch teilweise, wenn sie, das ist zum Beispiel auch ein Frankfurter Eigentümer zum Beispiel, der das gibt dann auch Auflagen, dass die das in ihrem Quartalsbericht, ne, müssen die dann sowas mit, oder dürfen das dann, aber es sollte idealerweise vorher beurkundet sein, damit es in Quartalsberichten nachher auch veröffentlicht werden darf, aber vorher darf da halt keiner was wissen, weil das natürlich dann auch an der Börse wie so ein Ausverkauf aussieht, wenn die großen Institutionellen natürlich so Pakete abverkaufen. Das ist zwar eine strategische Entscheidung, dass sie abverkaufen, aber sie wollen eigentlich nicht, dass das publik wird, ne? Weil keine zeigt, also aus meiner Sicht ist es aktuell eher so, also es sind ja meine Verkäufer aktuell, sind eher groß aufgestellte private oder institutionelle Verkäufer. Und diese haben alle das Problem, dass sie alle Wunden haben, die sie gerade, man sagt ja, die lecken ihre Wunden sozusagen, aber auf jeglichen Veranstaltungen, sei es Expo Real oder wo auch immer, ne, laufen die alle rum und sagen, alles ist super, alles ist gut. Aber im Hintergrund haben wir viele Informationen, die komplett die andere Seite darstellen. Und die verkaufen uns natürlich dann diese Portfolios und wir halten uns auch da dran. Und wir treten das ja auch nicht breit, das ist auch nicht schlimm. Aber jeder, der den Markt wirklich kennt, weiß, dass da haben einige richtig zu tun. Ne? Also dass die richtige Probleme haben. Ne?
Ja. Lass uns gerne mal reingehen. Ich finde das super spannend, weil du da ja in einer Dimension und Größenordnung unterwegs bist, wo man einfach wenig Einblicke sonst normalerweise bekommt.
Ich hab ein Beispiel. Perfekt vielleicht, wenn ich dir das vielleicht schon mal vor. Du wolltest wahrscheinlich mal fragen, was ist denn zum Beispiel? Aber zum Beispiel ein Problem von einem Institutionellen, gerade auf dem Tisch gehabt, ein Grundstück in München gekauft, mit einer Vision, dass eventuell bebaut werden kann. Und das ist 2021 oder 22 oder da ist ja immer meistens so eine Spanne, die haben 21 beurkundet und irgendwie 22 sollte gezahlt werden. Ja, und jetzt wird da nichts gebaut. Da ist auch nicht in Aussicht, dass was gebaut wird. Da ist keine Baugenehmigung in Sicht. Und das drückt nur alleine dieses eine, sag ich mal, dieser eine Ankauf drückt mit 220.000 Euro im Monat unter Deckung den institutionellen. Jetzt haben die dieses Geschäft ja sehr oft gemacht. Also man muss sich jetzt vorstellen, solche Geschäfte laufen parallel, dann wird irgendwas noch in Stuttgart gekauft und keine Ahnung, irgendwas bei Berlin oder so. Und dann ist da schnell mal, also ich will jetzt nicht sagen eine Million, ne? Das hat er jetzt auch nicht gesagt, aber da ist schon mal schnell eine 500.000 Unterdeckung im Monat zu tragen. Und wenn das eine Gesellschaft ist, die Immobilienbestand hat, die kann, wenn sie, das kommt ja auch auf deren Finanzierungsstruktur an, aber die haben auch nicht unbedingt die besten Zinsen immer, ne, sozusagen. Und wenn sie variabel waren, sowieso nicht. Dann gehen A, die Zinsen nach oben und die Unterdeckung wird immer höher. Oder die bluten jetzt nach und nach aus. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Also jetzt so nachgelagert sieht man in der Wirtschaft ja auch, also es ist zwar Wirtschaft, aber trotzdem, wenn das Eigenkapital immer weniger wird, dann leiden diese Firmen, die erzählen das auch nicht groß, aber irgendwann sind immer alle oh und sind erschrocken, dass jetzt auf einmal die und die Firma insolvent ist. Ja, aber die haben es halt gehalten und solche Institutionellen sind ja nicht eine persönliche eine Person sozusagen, die dann auf einmal, ne, sondern es ist einfach eine große Firma und da wird rational entschieden. Und ja, aber wenn die blutet, ne, sozusagen, da nimmt halt keiner Anteil dran, ne, sondern auf einmal sind Arbeitsplätze ja, in Gefahr.
Also institutionelle, wir reden über mindestens ein paar tausend, was die irgendwie an Einheiten wahrscheinlich haben, durchhandeln und so weiter. Deutlich, ja. Und die, lassen wir mal rausarbeiten, warum die in Strauchen kommen, also super Beispiel ja gerade schon mal, ist das quasi alles noch ausgelöst durch die gestiegenen Zinsen, oder? Das heißt, die sind viel kurzfristiger, also warum bist jetzt du nicht im Straucheln? Weil du nicht so kurzfristig finanziert bist, weil du die Immobilien schon länger hältst und nicht so kurzfristig versuchst, Gewinne zu machen, im großen Stil, wie die das machen, und die variablen Finanzierungskosten erschlagen die quasi, weil die sich, die haben 2021 angehängt, hätten die sich jetzt ja Zinsen festgeschrieben, weil sie das lange halten wollen, hätten die ja kein Problem.
Nee, also in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, war es ja die Kopplung aus einer Immobilie mit Vision und der variablen Zinsen. Und das ist ja eigentlich noch klein. Da gibt es ja andere Firmen, die noch viel, viel größer. Aber das ist so richtig, dass es mir mal live erzählt wurde von jemandem, ne? So mit den 220.000 im Monat minus. Ne? Aber das sieht man dann auch. Ja, da wird auch nicht gebaut und da wird auch so demnächst nicht gebaut. Das kauft ja auch keiner mehr ab, das Grundstück. Aus der heutigen Sicht mit den gestiegenen Baukosten. Das nimmt keiner mehr. Das ist einfach, ja, es soll zwar der Neubau jetzt so angekurbelt werden und so, aber durch Steuersparungen wird der Stein und der Zement auch nicht günstiger, ne, sozusagen. Es muss ja erstmal, ja, muss ja erstmal alles gebaut werden, so, ne, und die Auflagen, die da immer kommen jetzt, werden auch nicht weniger, sondern immer mehr. Es sind letztlich für die Immobilienwirtschaft natürlich Hiobsbotschaften teilweise, ne, die das Bauen ja immer nur noch teurer machen. Und ja, das ist, glaube ich, das Problem jetzt bei diesen gewesen. Ne? Und bei mir von der Struktur, um jetzt auf mich wiederzukommen, wir haben halt einfach schon von Anfang an immer Cashflow-positive Immobilien gekauft. Und ja, wir haben, das, um das mal so ein bisschen so greifbarer zu machen, sage ich mal so, also wenn wir im Monat passiv, das ist einfach das, was wir jeden Monat einfach zur Verfügung haben, also nicht kurzfristig, nicht durch Handel. Handel kommt nochmal dazu, falls wir was verkaufen. Aber wenn wir einfach nur so, also wenn wir nicht 3 Bitcoin im Monat haben und das so zum heutigen Zeitpunkt, habe ich das mal jetzt so, dann läuft schon was falsch, ne, sozusagen. Ne? Und der Bitcoin, glaube ich, steht jetzt irgendwo bei 15 oder 60 oder irgendwas. Ne? Also ich bin gar nicht investiert in Bitcoin, aber greifbarer wird es für einige dann wahrscheinlich. Und dann läuft aber schon echt was schief sozusagen. Ne? Und wir haben schon mal, da muss man da mal eine Heizung austauschen. Sag mal, solche Dimensionen mal für 20.000 eine Heizung auszutauschen, ist bei uns einfach so, das läuft über die Konten ganz normal. Also das sind schon ganz andere Herangehensweisen, die nur Leute haben, die, sag ich mal, in diesen Dimensionen auch investieren sozusagen. Ne? Da kann auch mal sein, dass du für 240.000 einfach mal so 2 Dämmungen von 2 Mehrfamilienhäusern machst. Und das machst du einfach nur aus der Liquidität, weil da da, wenn du da mit der Bank redest, dann sagt die, wie für 200.000 ein Darlehen, das ist, mit denen reden wir ja ganz anders, sind wir auf Vorstandsebene oder sowas. Also da fragen die sich einfach, was ist da los, ne, sozusagen. Ne? Also, ist uns, das ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil, vielleicht aus meiner Welt. Also ich will jetzt nicht klingen, als wenn ich rumheule, ne? aber ich sag mal, so eine Finanzierung so von 200.000 Euro, ja, da redet auch keiner so richtig drüber. So, ne? Das soll einfach von mir immer geschluckt werden. Ne? Das machen wir auch dann über den Cashflow. Ne? Ja, so muss man so einen kleinen Einblick mal so in die Zahlen so ein bisschen bringen. Ne?
Es ist ja interessant. Also ich glaube, was da drin steckt, ist, also erstmal hast du natürlich sehr gut eingekauft und ein System ja super skaliert. Und du hast aber dir einfach Jahre Zeit genommen. Also ich glaube, es wird ja immer jetzt der institutionelle, wir haben auch eingekauft von Institutionellen. Ich habe viele Geschichten ja auch im Podcast schon gehört von auch den ganz großen Vonovia, LEGs und so weiter, dass man da relativ gut einkaufen kann, die viel auf den Markt geben. Man auch noch gar nicht weiß, wie viel geben die eigentlich noch auf den Markt, weil die immer noch irgendwie Liquiditätsthemen haben und jetzt haben sie den Turnaround geschafft oder nicht, oder wie auch immer. Die sind offensichtlich sehr stark in diesem kurzfristig Geld verdienen Game drin, müssen sie ja auch. Also ne, die schulden das ja quasi dann auch ihren Aktionären und so. Was ich eben bei dir raushöre, du hast das konsequent seit dem Jahr 2000 langfristig gedacht und deshalb hast du wahrscheinlich auch, das müsste ja, ich sag mal, der freie Cashflow oder so, der müsste ja mit der Zeit dann wirklich einfach gestiegen sein. Hättest du versucht, das Ganze in 5 Jahren zu schaffen, wäre das wahrscheinlich sehr riskant gewesen, oder?
Ja, weil du ja über Handel gehen hättest müssen. Gut, es ist natürlich ein bisschen andere Strategie, Thema, machen ja viele im Internet, auch diese Coaches, die den Handel, sag ich mal, das ist auch nicht falsch, ne? Ich sag mal, es kann auch sein, dass man was super Lukratives aufbaut, also das muss ja auch noch nicht mal Immobilie sein, ne? Aber ich sag mal, wenn man die meisten oder viele sagen, dann soll man viel Handel machen und dann hat man ja viel Geld und dann kann man sich ja eine Immobilie kaufen, ne? Eine größere Immobilie, die da mehr Cashflow bringt als sie sonst von Anfang an. Ich glaube aber, dass das im Endeffekt nicht funktioniert, weil so nachhaltig und lang, so dieses Long Game, das spielst du nur, wenn du von, also gefühlt glaube ich, wenn du so ein Selfmade bist, wie ich jetzt sozusagen, dann musst du halt einfach deine Struktur lang, na, das klingt jetzt immer blöd, die muss nicht langsam wachsen, die kann auch schnell wachsen, aber wenn du selber nicht das alles aufgebaut hast und so Stück für Stück sozusagen das alles so nach oben aufgebaut hast, dann hast du auch nicht das Mindset, auf einmal eine Wohnanlage mit 1.000 Wohnungen zu kaufen oder sowas. Ne? Also wir haben für 10.000 Einheiten haben wir gerade so ein großes Portfolio auf dem Tisch und picken uns da gerade so ein paar Sachen raus und bauen das gerade so ein bisschen aus. Ne? Also wie das Ganze nehmen wir nicht, ne? Aber so von der Sache, einer, der jetzt dem Rat gefolgt ist, ich mache Immobilienhandel und dann, wenn ich genug Geld habe, dann mache ich auch genau das, was der René jetzt macht. Ne? Das kann man ja grundsätzlich wollen, ne? Aber so einfach ist das dann nicht, ne? Sozusagen. Das Angebot kriegen ist eins, aber versuch mal in der Bank ohne einen Track Record, dass du solch ein Volumen überhaupt abwickeln kannst, nicht nur monetär, sondern dass du auch eine Struktur schaffen kannst mit Hausmeistern, mit Verwaltung, dass du eine Verwaltung hast, die das alles macht, die da auch einen Steuerberater, dass das miteinander alles läuft. Das ist letztlich auch die Möglichkeit, jetzt für uns natürlich auch super zu finanzieren, weil die Banken uns über die Jahre automatisch diesen Track Record, den wir jetzt in unserer Immobilienliste, wenn wir die dann immer so zeigen sozusagen, oder das PDF dann so durchrollst, die Immobilienliste von uns, dann sehen die ja auch, was über die Jahre alles dazugekommen ist und das machst du ja nicht, wenn du gar keine Ahnung davon hast sozusagen, ne? Und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann nachher die Strategie des Handelns und dann auf einmal in große Immobilien einsteigen, vielleicht dann auch kaputt macht, weil dann vielleicht auch ein Objekt gekauft wird, was dann vielleicht doch nicht ganz so läuft und dann kommt das Ganze ins Haken, weil dann ja auch gleich andere Dimensionen dabei sind. Ne?
Ja, ja, ja. Je schneller man das probiert, desto, würde ich mal sagen, exponentieller wachsen einfach die Risiken. Ne?
Also oder man macht so mit Co-Invest, sag ich mal, mit anderen zusammen. Aber wer sowas vorher noch nicht gemacht hat, hat auch nicht den Stellenwert, dann da der Macher in dieser Konstellation, der Co-Invest zu sein. Oder er wird reduziert auf nur den Kapitalgeber. Ja, das schätze ich ja auch an eurer Immocation-Community, ne? Also, dass die ja so einen großen Spread hat von dem Anfänger bis zu wirklichen absoluten Profis, die ich bei euch da kennengelernt habe. Und dass man im Prinzip auch mal, dass da auch sich welche zusammentun können, sozusagen, aus der Community, ne? Und ja, also ich freue mich auch schon total aufs Festival bei euch, ne, sozusagen, aber wirklich, ich erzähle es auch jedem, also wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie wir hinfahren, also ja, aber so ist es so ein bisschen, ne? Man muss so ein bisschen sehen, dass man dann die richtigen zusammenbringt, ne? bei solchen Invests, wo man noch nicht an dieser Stelle oder an diesem Punkt ist.
Ja, und ich meine, wenn du Kapitalgeber bist, musst du Kapital haben, vor allem um in größere Dimensionen vordringen zu können, brauchst du dann auch schon, entweder hast du eben viel Geld, okay, klar, dann hast du einen leichteren Einstieg, oder du bist der die Arbeit macht, dann musst du aber auch zeigen, dass du es getan hast, und ich glaube eben auch, ne, man muss halt irgendwie dann mal anfangen, und ich will es nochmal zurückspringen wieder, du hast gerade zwei Sachen gesagt, erstmal 2000 eben angefangen, damals gehört irgendwie 10% Rendite und vielleicht 7-8% Bankrate oder sowas. Und hast das dann von da aus skaliert. Ich habe mich dann gefragt, 2008, waren das die besten Deals? Nee, da hast du so ein bisschen auch habe ich daraus gehört, gesagt, also gerade sind auch super Deals auf dem Tisch. Was ich dich fragen will, ist jetzt 2000, jetzt können wir uns vorstellen, wie du skaliert hast. Ne? Du hast relativ schnell auch gute Cashflows dann aufgebaut, hast immer wieder ein Haus dazugekauft, hast aber eigentlich ein, sagen wir, normales Angestelltengehalt gehabt. Steckt auch übrigens was drin, was wir so oft versuchen zu vermitteln. Die Bonität, die man hat mit einem sehr guten, sicheren, okay, guten Gehalt, Job, wie auch immer, diese Bonität ist finanzielle Energie, die man nutzen kann, was bei dir ja quasi passiert ist in Anfangsjahren. Wenn wir das jetzt übertragen auf heute, du würdest also heute starten, wäre das ähnlich möglich oder was wäre anders?
Ja, dadurch, dass das bei mir jetzt wirklich nicht nur jetzt vor 8 Jahren ist oder so, wo ich viele kenne, die da gestartet haben, sozusagen, ne, da, das ist ja was anderes und hier bei mir ja schon deutlich über 20 Jahre zurückliegt, ist das schwer, weil der Markt gänzlich anders ist, ne, sozusagen. Das Gut des Mehrfamilienhauses ist viel präsenter als Altersvorsorge. Ihr habt dazu einen großen Anteil sozusagen, um zu informieren über Immobilieninvestments und so. Ne? Die jungen Investoren sind viel mehr gebildet, würde ich jetzt sagen. Ne? Also sind sensibilisiert für Fallstricke etc. Also das ist ja auf der einen Seite, aber auf der anderen, also ich glaube, so ganz einfach wird es wahrscheinlich nicht, weil die Banken ja viel, viel restriktiver sind heute und dass man das, ja, also so richtig, ich weiß nicht, ob das heute noch so gehen würde, sozusagen. Also damit will ich ja nicht sagen, das Einzigartige, was ich geschafft habe, ne, gar nicht, in die Richtung soll das jetzt gar nicht gehen, aber ich möchte jetzt gar nicht eigentlich an diesem Punkt stehen, weil ich sehe eigentlich dieses Aufkommen dieser Immobilienhändler, ne, die im, oder Coaching, was für Immobilienhandel sozusagen auch so suggeriert. Das ist ja eigentlich nur gekommen, weil jetzt der Einstieg in eine Bestandsimmobilie, ne, das ist ein zu langes Game, das verstehen die meisten dann nicht mehr und das wollen sie dann auch irgendwo nicht oder die Banken sehen es dann nicht und die Leute wollen alle von heute auf morgen reich werden. Und ich glaube, das ist so eine komische Kombi, die so nicht ganz funktioniert. Und aber trotzdem, dieser Handel hat ja auch, und das hat es ja leider jetzt gezeigt, wo die Zinsen so angestiegen sind, hat ja auch enorme Risiken. Ne? Und die Risiken, die sind irgendwie ausgeblendet gewesen. Und jetzt sind sie auf einmal, ja, so vor knapp 2 Jahren, ne? Es ist ja so gewesen, da sind die Zinsen so nach oben gegangen. Und auf einmal war dieses Thema variable Finanzierung auf so eine Immobilie, die man handelt und dann die Nachfrage geht runter, das ist natürlich ein Tod gewesen für viele. Ne? Habe ich auch den einen oder anderen, den ich da kenne, der da stark gelitten hat in der Zeit. Ne? Und oder vielleicht auch gar nicht mehr aufgestanden ist erstmal. Mhm. Also sozusagen ist schon schwer. Deswegen ist das schon immer noch ein Geschäft für Profis und dann suggerieren die meisten natürlich dann, Handel ist dann nur mit Aufhübschen und naja, das ist aber, ob das dann wirklich nachhaltig für immer denn so funktioniert, ich drücke allen die Daumen, ne? Aber muss man sehen. Ne?
Wie würdest du jetzt heute anfangen, Bestand aufzubauen? Wenn ich sage, ich spiele das Long Game.
Ja, das ist eine gute Frage und ich habe eigentlich immer nur eine Antwort. Ich würde mich immer an erfahrene Leute und diese Netzwerkthematik, ne, und ich würde mir über die Netzwerke, die heute ja super schnell und einfach, auch über euch zum Beispiel diese Stammtische, würde ich mich versuchen zu, ja, da zu connecten mit welchen, die schon solch ein Business machen, und ich würde mich demütig sozusagen mit anderen zusammentun und schauen, dass ich irgendwo vielleicht auch einen Krümel abkriege, ne, sozusagen. Wenn die anderen da die großen Tortenstücke essen, dann gibt es da vielleicht auch noch zwei Krümel, die abfallen. Und das ist auch nicht verwerflich, wenn einer da offen damit umgeht und sagt, Mensch, wenn es da mal was gibt, bin ich damit bei. Und ich glaube, so würde ich starten. Oder gemeinsam dann mit jemandem, ne, wo man ein gleiches Mindset hat, gemeinsam aufzubauen. Das ist, glaube ich, so würde ich, glaube ich, heute beginnen, ne.
Wo würdest du Bestand aufbauen? Welche Lagen findest du jetzt spannend? Also würdest du jetzt versuchen, in die Super-A-Lagen zu gehen oder B-Lagen? Oder?
Also es ist schwierig jetzt zu beantworten, weil ich ja mit der Dimension, mit der ich jetzt einsteige, da kann man natürlich auch in A-Standorten kaufen. Aber da ist ja die Rendite, das ist ja eine ganz andere Nummer dann sozusagen. Und ich gehe eher in B- oder C-Städte. Und da, wo ich, also habe ich auch in so einem Reel bei Insta letztens auch gepostet, ist auch enorm angenommen worden, weil es einfach darum ging, ich mag halt dann so Stand immer drumherum, um Berlin zum Beispiel, Leipzig oder naja, ich das ist natürlich, jeder hat da seine Favorites sozusagen, ne? Aber weil das halt einfach so Standorte sind, die enorm, ja, profitieren werden in den nächsten Jahren, einfach weil da immer mehr Leute nachher wohnen werden und da drumherum natürlich dann immer die etwas günstigeren Immobilien sind oder die Immobilien, die keine Regulierung haben, ne, unterliegen, ne, sozusagen. In Berlin selbst ist es ja auch wieder etwas schwerer dann nachher. Da fängt das jetzt nicht da die Mieten zu steigern und sowas. Das ist, wer da so reingeht und das kann auch schnell mal blauäugig sein, sozusagen, ne. Und deswegen glaube ich da immer an die B-Städte. Die finde ich dann immer viel, viel besser, weil da auch einfach der sofortige Cashflow ja auch die gewisse Sicherheit auch ist. Egal, was da passiert, das hast du erstmal fest, ne? Und nicht auf die Vision, dass du mal anheben kannst später, ne? Trotzdem ist ja auch euer Coach, der Daniel Kleinert, sagt das ja auch immer, wenn ein Wohnraum angespannt ist, ne? Und dann ist das trotzdem eine sehr, sehr gute Wahl, dann in München, in Berlin zu kaufen und da einfach einen günstigen Quadratmeterpreis zu kaufen, vielleicht mit einer schlechten Miete. Also wenn man jetzt nicht vorhat, 1000 Wohnungen mal haben zu wollen, ne, sozusagen, dann kann das auf jeden Fall, wenn man nur 3 Wohnungen haben möchte, dann würde ich mir Frankfurt, Hamburg, München aussuchen und fertig.
Nee. Aber weil das Wachstum aber limitiert ist, ne? Ich kann nicht so schnell auf Cashflows kommen, dass ich daraus heraus
weiter. Wenn der Cashflows ist oder wenn ich Altersvorsorge, Vermögensaufbau, ne? Das beißt sich natürlich aus meinem Blickwinkel ein wenig, ne, sozusagen, weil ich ja stark auf den Cashflow immer aus bin. Und wenn ich heute Wohnanlagen ankaufe, die sag ich mal so bis zum 12er, 13er Faktor sind, das kriegst du auch super finanziert, wenn es jetzt nicht so eine Lage ist, wo schon jeder weiß, da leben in 10 Jahren keine Leute mehr. Ne? Das ist auch nicht meine Investitionsstrategie. Ne? Da will ich auch nicht rein. Aber ja, so, das ist so mein Weg. Cashflow.
Also du hast ja gerade auch von einem 10% in Hamburg erzählt, was man auf den Tisch kriegen kann. Das kriegt man eben nicht auf den Tisch, wenn man jetzt anfängt, die erste Wohnung zu kaufen, ist klar. Wo bist du denn investiert und wo suchst du gerade?
Also eigentlich gucken wir immer nach Cashflow letztlich, ne, und bekommen alles mögliche angeboten. Die meisten Makler kennen einfach unser Suchprofil. Das heißt aber nicht, und das ist, da wir recht überregional halt aktiv sind, kaufen wir auch, ja, also ich weiß, ich kann aktuell nicht sagen, wo ich nicht kaufe, kann ich auch sagen. Aber ich würde immer mir jede Lage angucken und ich glaube, das war auch mal so ein Spruch von Daniel damals, je mehr Pampa, je mehr Kirchturm. Also du schaffst es schon auch um den Kirchturm werden immer Leute noch wohnen, selbst in einem kleinen Dorf oder so. Naja, Dorf, naja, aber wenn es so eine kleine Stadt ist sozusagen, dann wird das da immer noch, werden da Leute noch wohnen. Da kann man auch ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ne? Und das sehe ich auch noch. Man muss nur stark aufpassen, wenn man dann in solchen sehr infrastrukturell schwachen Ecken dann auch noch da außerhalb was kauft. Ne? Das, naja, aber das muss dann jeder selber wissen sozusagen. Ne? Da würde ich jetzt eher nicht hingehen. Aber wir sind getrieben eher von einer tollen Ist-Situation, einer hohen Ist-Miete oder einer schon, also dass man schon riechen kann, dass es schnell in die Richtung Soll-Miete auch zu entwickeln ist. Ne? Oder mit kalkulierbaren Sanierungskosten. Ne?
Also ihr kauft deutschlandweit?
Ja.
Wo hast du die meisten Immobilien, wenn man das mal irgendwie gruppieren kann?
Also ich würde sagen, es ist Hamburg, Hamburg haben wir auch, aber wir haben eher Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unser Spielfeld.
Also und gerade kein Leerstandsproblem?
Nein. Also das ist ja das Thema, was ja so viele, die Frage ist aber ist überhaupt nicht falsch, Marco, ne? Das ist schon richtig, ne? Viele denken immer so, oh, Stempel drauf, ne? Bob,
ne? Klar.
Ja. Aber es ist einfach so, dass man da, wenn man weiß, was man kauft, dann hast du da auch kein Problem sozusagen. Ne? Und jetzt sind wir in Kiel zum Beispiel wieder unterwegs und Kiel als Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, da kannst du auch keinen Fehler machen sozusagen, auch wenn Kiel sicherlich nicht, also ein großes börsennotiertes Immobilienunternehmen, welches die Prospekte ausdruckt mit Hochglanz und so, die haben natürlich lieber Frankfurt, Hamburg, München, Berlin auf Stuttgart oder sowas. Ne? Also wahrscheinlich habe ich jetzt noch die Hälfte vergessen, aber es gibt natürlich schon Top-Standorte, die irgendwo auf einem Prospekt nicht fehlen dürfen. Aber in Kiel steht da meistens nicht drauf, kannst du trotzdem kaufen. Ne? Und ja, ist
Rostock gut?
Auch, klar. Alles so Uni-Städte sind natürlich mega, ne? Also super gut, würde ich immer empfehlen. Also, aber das ist auch Greifswald oder sowas, ne? Da hat ja jeder selber die Liste, wo die Unis sind, sozusagen, ne? Aber das sind zum Beispiel nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt es halt zum Beispiel nur zwei Standorte. Gut, die in Wismar gibt es auch noch eine, so eine TU, aber trotzdem, wir haben so richtige Uni-Standorte, sind letztlich dann Rostock und Greifswald. Und das war's. Ne? Und in Schleswig-Holstein ist halt Kiel da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ne? Ja, also solche Standorte haben natürlich dann immer jetzt, ist ja gerade jetzt beste Zeit. Also wenn du jetzt eine Wohnung auf dem Markt gibst, dann die ganzen Erstsemester haben ihre Zusagen. Und das bedeutet definitiv, dass da Druck im Markt ist. Ne? Und da kann man natürlich auch gute Wohnungen vermieten. Und da vermietet man auch Wohnungen, die so ein bisschen drumrum sind, ne? Sozusagen. Da geht auch weg. Also es so schlecht nicht. Also der Markt ist in diesen Ecken natürlich auch sehr gefragt.
Was glaubst du waren große Turning Points in deinem Bestandsaufbau, in deinem Aufbau deines Erfolgs als Immobilieninvestor? Was waren entscheidende Punkte in dieser Reise, die aufs nächste Level dann jeweils geführt haben?
Ja, auch wenn ich mich wiederhole, aber es ist wirklich so, der freie Finanzierungsvermittler. Also nicht unbedingt jetzt in einer Person gesehen, das hat auch mal gewechselt bei mir, aber jemanden zu suchen, der deine Strategie versteht, was du mal erreichen möchtest und diese Story dahinter auch irgendwo dann den Banken rüberbringt. Das sind wirkliche Punkte, die das dann Ganze skalieren lassen. Denn jeder von uns weiß, wir können eine Immobilie raussuchen, die können wir mit einem Kalkulationstool von euch sozusagen, wir können alles Mögliche raussuchen. Dann haben wir das alles da, aber wenn wir die nicht finanziert bekommen, sozusagen, dann war es das. Und letztlich, ich weiß jetzt, ne, wenn du die Finanzierungsseite hast auf der einen Seite, aber keine Immobilie hast, dann ist auch doof. Ne? Aber trotz alledem glaube ich, wenn die Finanzierung steht, oder sag mal, wenn du weißt, welche Eckdaten du nur an Objekt benötigst, dann gibt es heute so viele Immo-Crawler-Apps, ne, wo du den ganzen Markt eigentlich screenen kannst. Also da findest du definitiv eine Immobilie. Ach so, und wenn du nicht auf einen ganz kleinen Radius, sag ich mal, dich einschießt, indem du nur Immobilien kaufst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Kombination. Also wenn du nur, da kann die Immo-Crawler-App auch nicht sonst was rausholen, wenn du nur, ich sage, wenn du auf Sylt nur in Kampen suchst, ne, da gibt es nur 8 Immobilien oder keine Ahnung, da gibt es nochmal 8, die sind vielleicht off-market, aber da gibt es nicht mehr, da brauchst du auch nicht, naja, das ist dann schwer. Aber wenn du dann sagst, mach den Suchkreis ein bisschen größer, dann wirst du auch was finden. Also ist jetzt einfach mal nur so ein bisschen plakativ gesagt. Ne? Und wer da seine Struktur so aufstellt, dass er damit umgehen kann, dass er halt einfach entfernt auch, sag ich mal, einkaufen kann. Sag mal, das ist natürlich vielleicht im Angestelltenverhältnis ein bisschen schwieriger, sag ich mal, ne? Aber der beginnt ja auch nicht gleich mit einer Wohnanlage, sag ich mal, sehr weit außerhalb von und sag ich mal, vielleicht 5 Stunden von einem entfernt, sozusagen, ne?
Ja. Jetzt hast du mir gerade einen Steilpass gegeben, mal kurz unseren Partner Immometrika zu erwähnen. Das ist nämlich einer von den angesprochenen Crawlern oder Metasuchmaschinen. Mit denen wir partnern. Da gibt es natürlich auch andere davon, aber das ist ziemlich cool, weil man eben wirklich dann auch nach Rendite und so filtern kann. Okay, jetzt nochmal zu Turning Points bei dir speziell. Also Finanzierungsvermittler verstehe ich, habe da jetzt auch in den letzten Monaten ein paar Erfahrungen gemacht, wie toll ein guter Finanzierungsvermittler auch Türen aufschließen kann zu Banken, wo man eben gar nicht vorher auf die Idee gekommen wäre vielleicht. Was war noch Turning Points? Vielleicht was war ein Deal, der dich besonders weit nach vorne gebracht hat, würdest du sagen?
Ja, das klingt jetzt blöd, aber so. Es ist nicht, ja, weiß ich gar nicht so richtig. Also es ist immer so, wenn wir dann so das Jahr zurückgucken sozusagen und dann haben wir halt eine Vielzahl an Deals, die gelaufen sind. Ich, für mich, vielleicht kann man die Frage so beantworten, für mich war es im Prinzip 2019, da haben wir wirklich viel gekauft. Da war die Finanzierungssituation sehr gut. Plus unsere Unterlagensituation war zu dem Zeitpunkt auch gerade sehr, sehr gut. Weiß nicht, das Finanzamt hatte gerade diese ganzen Bescheide ausgestellt und so, ne? Und die Steuern, man konnte halt seine Gesamtsituation super darstellen. Die Banken waren gerade gut drauf und das war 2019, da haben wir mal richtig, also ich glaube, da haben wir am meisten überhaupt mal eingekauft. Gut, jetzt dieses Jahr wird alles sprengen, aber das ist einfach jetzt, weil ich immer größer jetzt werde, ne? Aber trotz alledem glaube ich, dass 2019 ein wahnsinnig großer Punkt war, wo wir wirklich enorm viel gekauft haben, weil einfach eine gewisse Konstellation an Angebot, möglichen Deals sozusagen und der Finanzierung und einer guten Darstellung unsererseits einfach super gepasst hat. Und das würde ich mal so sagen, ist da nochmal so ein Punkt gewesen, wo wir sagen, da waren die besten Deals sozusagen.
Ja, spannend. Da waren ja die Preise recht hoch, aber die Zinsen eben niedrig, ne?
Ja, wir sind da aber zum Beispiel an der Ostsee zum Beispiel in Apartmenthäuser gegangen. Der Hebel war da, ja, der Preis war hoch, gefühlt zu der Miete, die da stand. Aber wir haben uns dann einen professionellen Vermieter reingeholt und haben das ungefähr verdreifacht, die Miete. Die anderen Eigentümer hatten das dann so einzeln angeboten, so auf einer Seite. Oder über Stammkunden. Und wir haben das einfach mal aufgemacht über diese Portale, die ja jeder jetzt so kennt, ne, sozusagen. Aber das dann alles über einen, der diese ganzen Portale parallel bespielt, über so eine Software. Und dadurch ist da auch nochmal enorm viel passiert. Aber dass wir diese Objekte dann auch im Prinzip in eine extrem gute, jetzt nicht, wie ich sie sonst kaufe, sozusagen, aber schon, weil das absolute AAA-Lage ist, ne, sozusagen mit Mehrblick und sowas, ne, das sind natürlich dann Objekte, die dann in eine Rentabilität zu bringen, das hat dann natürlich nochmal einen richtigen Kicker gemacht. Ne. Also das sind auf jeden Fall, deswegen ist 2019 für mich wirklich so, weil da wirklich tolle Objekte eingekauft wurden, die man auch mal auf so ein Prospekt vorne setzen könnte.
Ne, ja. Okay, also man hört jetzt schon raus, du machst ja auch wirklich was mit den Immobilien, du entwickelst die Immobilien, bei so vielen Einheiten ist logischerweise auch ständig was zu tun und so. Was hast du für ein Team, also wie bist du aufgestellt, dass das alles passiert und was ist deine eigene Rolle in dem Ganzen?
Das ist auch gar nicht so groß, ne, sozusagen. Wir haben einen Asset Manager bei uns hier in-house, ne, der bei uns im Büro mitarbeitet, der im Prinzip die Rolle des Eigentümers übernimmt, also meine Rolle, gegenüber den Verwaltungen. Und die Struktur ist so, dass wir wirklich keine Immobilie selber verwalten, sondern dass wir die Immobilie immer an externe Verwalter abgeben. Und mit denen halt im engen Austausch sind. Und dann verwaltet sich die Immobilie gefühlt von alleine. Und ich habe dieses nicht mehr auf der Uhr. Also irgendwann war es ja so, ich bin dadurch, dass ich immer die Verwaltung extern, also ich gehe diesen Weg, den gehen andere anders, aber ich gehe so, dass ich extern eine Verwaltung habe, immer auf ein Objekt. Aber es ist manchmal auch so, denn die eine Verwaltung ist da, die andere Verwaltung ist da, aber letztlich, die Verwaltung sind alle extern und es ist nicht meine eigene Firma, aber die werden sozusagen dafür beauftragt und verwalten die Objekte. Aber auf der anderen Seite hat es mir anfänglich natürlich viel Arbeit vom Tisch genommen, weil ich ja die Verwaltung nicht selbst machen musste. Aber irgendwann war es so, dass dieser kurze, also dann sagen ja wahrscheinlich jetzt einige, die das hören, sagen dann so, ja, aber warum denn? Das ist doch nur ein Gespräch mal im Monat oder so, ne? Ja, aber wenn du mit so vielen Objekten zu tun hast, dann sind diese ganzen Gespräche, dieses Nachhaken, ist denn das vermietet worden, ist das gemacht worden, das nimmt schon, also wenn man unser Trello-Board sieht, ne, das ist so eine Software, wo man so Übersicht von vielen Aufgaben, und dann haben wir für jede Gesellschaft eine eigene Unterkategorie mit den ganzen Objekten, und unter den Objekten stehen dann diese ganzen Karten, was an offenen Themen ist. Das ist schon enorm. Also schon alleine das ergibt eine Angestelltenposition, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als überall nachzufragen, was ist damit, was ist hiermit, und auch die gesamten Fragen bei einer Vermietung dann zu koordinieren, auch Sanierung, du hast das jetzt ja gerade so ein bisschen in die Richtung auch geschoben, das muss ja auch alles irgendwie saniert werden oder so. Also wir machen jetzt nicht die extrem großen Sanierungen, aber es ist immer mal ein Auszug und da muss Laminat verlegt werden oder die Wohnung gestrichen werden oder. Und da bauen wir uns über die Zeit natürlich dann immer in diesen Ecken, wo wir dort das Objekt auch haben, dann auch eine gewisse Handwerkertruppe auf. Naja, oder Truppe kann man jetzt nicht so sagen, aber dann weiß man halt, Handwerksunternehmen A macht halt den Fußboden, die anderen streichen, oder es macht einer alles sozusagen. Also es sind immer sehr unterschiedlich. Aber das ist auch permanente Neuakquise, ne? Weil dann einige halt, weiß ich nicht, mit uns nicht das liefern, was wir wollen, oder viel zu teuer sind und irgendwann mal wiederkommen, weil sie dann gemerkt haben, wenn sie woanders hingegangen sind, da haben sie zwar höhere Preise erzielt im Angebot und angenommen, aber nachher wurden sie nicht bezahlt, die Handwerker, ne? So, und dann ist es bei uns eher so, dass wir schon denen sagen, die bekommen bei uns dann alle Aufträge, wenn es immer läuft, dann müssen die sich dann direkt mit der Verwaltung abstimmen, sodass wir wieder raus sind. Und dann, wir geben nur das Go, das meinetwegen für 7.000 Euro soll halt die Wohnung jetzt renoviert werden und modernisiert werden. Aber dann müssen die das dann mit der Abnahme, mit der Verwaltung machen, damit das dann nachher einem Mieter übergeben wird. Und somit sind wir auch wieder raus. Also diese Struktur kann man jetzt auch einfach nur durch das Duplizieren jetzt von weiteren Asset Managern sicherlich extrem skalieren, ne? Also sozusagen ist ja einfach sozusagen, ne? Also bis der Asset Manager, sag ich mal, immer mehr ausgelastet ist, und dann kann man weitere dazu reinholen, aber die ersetzen immer nur mich, ne? Sozusagen dann.
Und du selber, ich würde mal sagen, Einkauf ist Chefsache, du hast aber auch gesagt, du hast einen Einkäufer.
Ja, für die Einkaufsprüfung sozusagen, ne? Aber wir, also gerade auch Finanzierung mache ich selbst, große Überweisungen machen wir selber, ne? Also die Verwaltung machen auch schon, eigentlich alles macht die Verwaltung sozusagen, was mit den Häusern zu tun hat, aber wenn dann zusammen für 200.000 eine Fassadendämmung gemacht wird, dann machen wir diese Fassadendämmung auch selbst. Also die Zahlung der Summe.
Ja, ja, ja.
Ne? Das übernehmen wir selber, weil da haben wir keinen, der dazwischen sozusagen sitzt. Das ist aber noch alles handelbar, ne? Das ist jetzt nicht, also wir zahlen jetzt nicht jeden Monat 200.000 Euro wegen irgendwas, ne? Und das wird ja auch in Teilabschlägen gemacht. Da habe ich schon gern so ein bisschen selbst die Hand drauf, ne? Dass man sowas hat. Aber ansonsten läuft das so, dass die ganzen Ankäufe, ja, da klingelt da das Telefon. Jetzt zum Beispiel sehe ich es nicht, aber wahrscheinlich hat das Telefon jetzt sicherlich sonst auch zigmal geklingelt. Und es kommt immer irgendeiner, der mich anruft, und mein ehemaliger Mitarbeiter, der sagte mal zu mir, Mensch, wenn man mal zurückguckt, also in der Woche hast du bestimmt 3 oder 4 Angebote bekommen, off-market, die wirklich gut waren. Von denen habe ich meistens nur 1 oder so überhaupt in die nähere Auswahl gefunden. Aber schon alleine diese Möglichkeiten, die sind mir selber immer gar nicht so bewusst gewesen, bis mein Mitarbeiter mir das mal gesagt hat, ne? Also, weil für mich ist es immer Anruf von Mario, ruf mich an, ne, sozusagen, er klingelt das Telefon. So, und dann gehe ich ran, hey Mario, was gibt's? Ne? Und dann sagt er, ja, du pass auf, ich habe hier so einen Blog bei Schwerin oder sowas. Ne? Und dann, ja, boah, jetzt gerade gar keinen Bock drauf oder so. Ne? Naja, so läuft sowas. Ne? Aber für mich ist das dann so, und wie geht's Frau und Kind und so? Ja, super und so. Ne? Oder dann frage ich ihn auch, ne, was er so. Und dann war es das auch. Mit dem habe ich aber ein halbes Jahr gar nicht telefoniert, sozusagen. Aber so muss man sich das vorstellen, dass auch diese Objekte über so ein Netzwerk, das muss man Netzwerk nennen, auch wenn das immer so pauschalisiert oder so abstrakt macht. Aber letztlich sind das dann, die kenne ich ja schon alle so, ne, weil ich mit denen schon Deals gemacht habe in 2011 oder sowas so, ne? Oder wenn man von der Vonovia was gekauft hat, da hat man auch die ganzen Leute oder von LGT oder von der TAG oder LEG, wie du das auch schon vorhin, diese ganzen die verkaufen ja auch, und wenn man einmal in deren Struktur ist, bekommst du ja auch den Newsletter oder wirst einfach mal angeschrieben, haben sie Interesse an ungefähr den und den Eckdaten, und dann schreiben wir ja, wenn wir Interesse haben, oder nein, wenn wir nicht. Aber wir melden uns immer, und das ist für die auch immer, das ist verbindlich, das ist nicht eine tote E-Mail-Adresse, an die sie was schicken, sondern da ist schon jemand dahinter, den sie kennen, der schon mal einen Deal mit ihnen gemacht hat. Und so ist auch von Vonovia, ne, haben wir auch mal einen ganzen Standort gekauft, sozusagen von denen. Das schaffst du nur, wenn du mit denen schon irgendwie immer mal zu tun hattest, so, ne? Und das ist aber auch ein Long Game, auch Netzwerkaufbau, so, also Kontakte, das ist über eine lange Zeit halt dann einfach, ne?
Ja. Machst du, wie viel Aktiventwicklung machst du? Also was logisch ist, was du gerade auch gesagt hast, ein Mieter zieht aus, dann sanierst du für die Neuvermietung wahrscheinlich, je nachdem, was
nötig ist. Das ist der Hauptanteil, ne, den du jetzt gerade skalierst. Also das ist eigentlich so unser Hauptanteil. Ansonsten sind es eher solche Sachen in der Sanierung, die wir beim Ankauf gleich sehen, die sofort umgesetzt werden. Ansonsten versuchen wir das Objekt dann durch diese normalen Auszug-Einzug-Sanierungen, sag ich mal, so weiter in Stand zu halten. Ne? Mhm.
Machst du, hast gerade schon ein bisschen von Fassadendämmung so gesprochen, machst du dir Gedanken über das Thema Energiesanierung?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt nennen, das Unternehmer, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber es gibt ja mehrere solcher Unternehmen, die zum Beispiel die Energieeffizienz der gesamten Heizungsanlage auf dem Schirm haben. Und wenn ich immer auf Veranstaltungen oder in der Runde mit Freunden, die sehr viel Immobilien haben, bin, wenn ich dann mit denen darüber erzähle, dann sagen die auch, Mensch, gib mir mal sofort den Kontakt. Ne? Es ist so, dass es Unternehmen gibt, die eine komplette Effizienz, sag ich mal, deine Heizung machen. Im Prinzip, die auch sagen, okay, wir setzen da wirklich Technik ein, die dann steuert die Vorlauftemperaturen und die Pumpen, also das geht jetzt nicht bei so einem kleinen Mehrfamilienhaus, ne, sondern bei größeren Heizungsanlagen, und dann können die im Prinzip schon eine enorme Ersparnis herausholen, und diese enorme Ersparnis, die haben wir dann auf unserer Seite, also uns kostet das gar nichts, also sozusagen so ist das bei uns im Arrangement mit denen, sondern die haben einfach die installieren diese Technik, und dann ist die bekommst du schon von vornherein einen neuen Energieausweis. Das System ist noch gar nicht installiert, ne? Sozusagen hast du nur den Vertrag unterschrieben, und dann geben die dir eine Umlegbarkeit von Kosten, so eine Art Beiblatt, damit du eine monatliche Grundgebühr, ich glaube von 7 € oder so, auf deinen Mieter umlegen kannst. Dann gibt es so ein Beiblatt, das ist juristisch klar, aber der Mieter spart auch dadurch wirklich Energie. Und dann bekommst du auch gleichzeitig einen neuen Energieausweis. Und wenn wir jetzt gerade das so auf Wohnanlagen, also wir nehmen immer gerne irgendwas, also wir kaufen, wenn wir überregional sind, immer über 100 Einheiten, das sind immer dreistellige Einheiten, dann nehmen wir das meistens gleich mit hinzu. Und wenn wir dann gleich den Vertrag abschließen, dann kann die Bank das auch gleich ganz anders einwerten, weil der nicht nur der Beleihungswert, aber auch deren energetische Darstellung sieht ja ganz anders aus, der Immobilie, weil die einen ganz anderen Energieausweis hat. Und so, das sind zum Beispiel Sachen, die da passiert gar nicht so viel an der Immobilie, für uns persönlich nicht, aber da werden halt so ein paar technische Sachen eingebaut, weil letztlich ist die Heizung ja die größte Energie, die da verbraucht wird, sozusagen in einer Immobilie. Und die, wenn man die optimiert, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist gerade so ein kleines Lauffeuer, was da rumgeht bei den Institutionellen. Also wenn sie keine Auflage haben, ist das aktuell nicht schlimm. Aber solchen Sachen gehe ich dann natürlich extrem schnell und versiert nach, weil das natürlich irgendwann auch mal ein Thema werden wird, ne? Also die Frage will ich jetzt damit so beantworten.
Also du sanierst deinen Bestand energetisch mit zum Beispiel einem Heizungsaustausch, einer moderneren Technik. Es ist, glaube ich, für jeden sehr logisch nachvollziehbar, dass es für ein sehr viel größeres Haus dann deutlich auch Skaleneffekte gibt. Und du dämmst auch, haben wir gerade gehört, ne? Und das sind, wer macht diese Projekte für dich? Planst du das wirklich, also steuerst du dann selber für ein Haus oder also zumindest vom Asset-Management-Gesichtspunkt her, dass du sagst, okay, hier haben wir ein Haus mit der Miete in einer sehr schlechten Energieeffizienzklasse. Das gucke ich mir jetzt aktiv an. Da wollen wir gerne um 3-4 Klassen höher kommen. Und das machst du aktiv.
Ja, also das klingt, wie du das jetzt sagst, oder ich glaube wahrscheinlich, wie das den Zuhörern jetzt gegenüber so ankommt, klingt das jetzt kompliziert. Aber wenn du ein wirkliches Fachunternehmen nimmst, die Dämmung schon die ganze Zeit gemacht haben, dann lässt du dir das sauber anbieten. Dann machst du mit dem Unternehmen, also es ist dann auch die Auftragsvergabe machen wir über das Asset Management. Ne? Also da bin ich auch technisch schon so tief drin, dass ich mir das halt anbieten lasse. Und das machen wir durch regionale Firmen. Also es ist heute auch kein Hexenwerk mehr. Ein KfW-Berater gibt dir die Dämmungsdicke vor, die du, man kann ja Einzelmaßnahmen auch noch bezuschussen lassen von der KfW. Und dann errechnet er dir, welche Dämmdicke du haben musst. Und dann lässt du dir das genauso anbieten mit einem Materialblatt sozusagen, was das für ein Material ist, was darauf gemacht ist, weiß ich, Steinwolle mit so und so Dämmwert. Und dann ist das heute über diese Kombination mit der Einzelvergabe an so ein Unternehmen, ist das sehr einfach, sag ich mal sozusagen, auch umsetzbar.
Und das ist auch ein Business Case in aller Regel, der für dich aufgeht? Oder einfach eine Zusatzinvestition, die jetzt nötig ist, weil wir energetisch sanieren müssen?
Ich würde eher sagen, dass na Business Case, aber es hilft mir ja zum Beispiel dann Immobilien, sag ich mal, auch mit einer Sorglosigkeit vielleicht jetzt auch für die Zukunft sozusagen zu halten, aber auch um Probleme, die entstehen, weil das Mauerwerk einfach wahnsinnig kalt ist und dann, wenn Mieter nicht richtig lüften, dann schlägt sich ja an so einer kalten Wand sofort sozusagen das Kondensat nieder und dann hat man immer Probleme mit Schimmel und das haben wir dort in solchen Objekten, die wirklich so eine komplette Hülle einmal komplett drumherum bekommen haben, da geht halt nicht mehr die Energie so raus, ne? Und das konzentriert sich und das ist eigentlich auch für uns ganz gut. Wir tauschen gar nicht so viel Fenster aus, also wenn sie jetzt grundsätzlich okay sind, weil es soll die eigentlich mehr am Fenster sozusagen immer dieses Kondensat ablaufen, weil dann hat man einen Punkt, an dem im Prinzip der kälteste Punkt, an dem sammelt sich ja immer diese Feuchtigkeit. Und wenn das beim Fenster ist, das ist jetzt einfach so ein technisches Thema, die Glasscheibe kannst du abwischen sozusagen, ne? Aber jetzt an der Wand, das fällt auch nicht gleich auf, wenn die ganze Wand da so ein bisschen feucht ist und dann irgendwann kommt da Schimmel. Ne? Und deswegen ist es eigentlich ideal, die gesamte Gebäudehülle einmal zu dämmen und das Fenster, da muss man immer so ein bisschen sehen, ob das jetzt Sinn macht, da gleich so ein dreifach verglastes Fenster reinzubauen. Denn irgendwo wird immer der kälteste Punkt sein. Also, und wenn er die Leibung ist an der Seite am Fenster, dann zieht es halt dahin. Aber am besten ist immer, wenn es das Fenster selbst ist. Ne?
Ja. Okay, jetzt eine viel größere und ganz offene Frage. Bist du frei?
Ja, oder das Ja sollte noch nicht so richtig, ne? Ja, du, ich glaube, wo wir beide jetzt am Anfang gesprochen haben, hinter mir stehen viele Ordner. So ganz, wie das immer so vielleicht nach außen aussieht, ist das auch nicht. Also wir haben schon enorm zu tun und ich nehme mich der Aufgabe, weil ich das auch selber sehr mag, ne? Das ist ja auch der Bestand, den ich ja selber aufgebaut habe. Ich arbeite sehr viel dafür und auch mit einer enormen Passion sozusagen. Aber frei bin ich natürlich schon, was das Finanzielle betrifft. Auch ausgesorgt habe ich deutlich sozusagen, aber so, dass ich so mal so ganz, wir haben ja auch Kinder, ne, sozusagen, das ist jetzt auch nicht so, dass ich so ganz einfach so mal für 3 Wochen irgendwo anders mal hinfliege und einfach mal nur Party mache, das habe ich nicht sozusagen, aber das ist auch gar nicht unbedingt mein Wille, ne? Aber trotz alledem, so ganz frei, so ist man jetzt nicht, ne? Das ist halt ja einmal die familiäre Situation und B, natürlich hält einen das auch so ein bisschen in Atem, ne? Diese ganzen Immobilien. So komplett passiv ist es nicht. Nein.
Ja. Ja, kann man wahrscheinlich dahin bringen, oder? Wenn du jetzt aufhörst zuzukaufen.
Und wenn man, genau, A, nicht mehr zuzukaufen und B, das Asset Management immer mehr freien Lauf zu geben, sozusagen. Ne? Ja. Bei dem Asset Management. Aber das muss man dann, dadurch, dass wir doch noch einige Objekte haben, die doch immer mal wieder Themen haben, ne, sozusagen. Ne? Da bin ich da trotzdem noch so ein bisschen dran. Aber es ist auch wirklich, es macht mir auch Spaß. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht so, dass es, also, aber gerade da ist so ein bisschen die Krux, ne? Also dadurch, dass es Spaß macht, arbeitet man trotzdem eine ganze Menge und empfindet das nicht ganz so. Ne? Also es ist aber nicht so, wenn man sich heute in die Lage von René versetzt mit so einem Fingerschnips, ne, da ist das nicht so von wegen, heute ist nichts zu tun, ne, sozusagen. Das ist leider nicht der Fall. Aber es ist schon ziemlich frei und wenn ich einfach mal einen Tag nichts mache, habe ich halt den nächsten Tag, ein paar Sachen erledigen sich von alleine manchmal, wenn man einfach nichts gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass wir dann den nächsten Tag einfach ein bisschen mehr zu tun haben dann, ne? Das ist dann auch nicht ganz so schlimm, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage. Kriegst du viel Neid ab? Wenn man dir auf Instagram folgt, was man tun sollte, wie ich finde, dann sieht man auch mal das ein oder andere schnelle und schicke Auto und sicherlich einen Lifestyle, der auch mal provozieren kann. Jetzt kriegen dann Leute wahrscheinlich mit in deinem Umfeld, dass du die eine oder andere Immobilie hast. Bist du viel in irgendeinem, also hast du das Gefühl, du kriegst viel Neid ab?
Also man weiß ja nicht, was gesprochen wird, wenn man nicht dabei ist, ne, sozusagen. Aber das ist, da muss man einfach ein dickes Fell haben, dass es einem eigentlich letztlich auch nicht interessiert, sofern es jetzt negativ ist. Ne? Sofern es positiv ist, erfahre ich es ja dann auch nicht. Aber trotzdem, ich habe heute Abend zum Beispiel auch wieder eine große Veranstaltung im Fontenay. Das sind so Investoren, die da alle kommen. Das ist einfach, ich schaue halt Leute um mich rum, denen ich nicht egal bin, sondern mit denen es sich auch auf dieser Basis, das ist ja auch so ein bisschen, ist ja auch mein Hobby, auch diese Immobilien. Ne? Und ich unterhalte mich gerne über Immobilien, auch gerne beim Glas Wein. Und ich bin halt dann auch gerne mit solchen, die um mich rum sind, die das auch schätzen, sozusagen. Ne? Und das gibt ja solche, ich weiß nicht, ob das Sprichwörter sind oder was auch immer, aber geh immer in einen Raum, in dem du selber auch geschätzt wirst, ne? In dem du selber auch wirklich jemand bist, dass die anderen das auch gerne haben, dass du da bist. Und wenn du nicht geschätzt wirst, dann, da habe ich auch über die Jahre so ein dickes Fell gekriegt, das ist mir dann auch letztlich egal. Jetzt ist es natürlich noch mal viel mehr. Ich bin meist viel erfolgreicher, als andere sich manchmal darstellen. Und ja, dann ist mir das auch egal, wenn einer da von denen vielleicht meint, irgendwas über mich. Dadurch, dass das eh alles polarisiert und jeder ganz genau weiß, wie er mit dem Geld umgehen würde oder, nee, andersrum. Jeder weiß immer, jeder möchte gerne mitbestimmen, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Ne? So kommt mir das oft vor. Ne? Aber da man selber seine Entscheidung fällt, was man macht, was man kauft, was man tut, ist das einfach so. Und es gibt ja die Funktion, da kann man einfach irgendwelche Nachrichten einfach ausschalten und sozusagen und dann ist das auch gut. Also da haben die im Netz natürlich auch einige Möglichkeiten, dass man das einfach filtert und dann ist das auch gut. Ich kann auch von heute auf morgen den Account einfach zumachen. Also ich verdiene damit kein Geld. Und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig auch einfach so zu sehen. Deswegen bin ich gar nicht so abhängig davon. Ich habe da so eine gewisse Außendarstellungsfreude, um das mal so zu sagen. Ne? Aber wenn ich das nicht mehr könnte, dann wäre das jetzt auch kein Beinbruch, ne, sozusagen. Und das ist ja anders als andere, die davon leben, sozusagen, da oder die dann pro Post irgendwie Geld bekommen. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich inspiriere sicherlich den einen oder anderen mehr, die ich auch gerne um mich rum habe, sozusagen, ne? Und mit denen man dann eventuell auch mal zusammenarbeiten kann. Also diese Anfragen, die mag ich immer am liebsten sozusagen. Nicht welche, die auch selber mal so Immobilien kaufen. Das ist immer ein bisschen schwer, mit denen zusammenzukommen, weil ich natürlich meistens auf einem anderen Level bin sozusagen. Aber was ich zum Beispiel sehr schön finde, so wenn Ärzte zum Beispiel sagen, Mensch, ich werde in diesem Leben kein Immobilieninvestor mehr und ich setze mich auch nicht in Coaching, das schaffe ich alles nicht, weil ich eine große Praxis habe und sowas, ne? Aber ich habe halt hier ein paar Millionen liegen, lass uns doch mal gemeinsam diese anlegen, ne? Und da finden wir auf jeden Fall, da haben wir die Konstrukte, da finden wir mal Lösungen für, ne? Und das ist wirklich schön und das ist auch ein Punkt, den ich indirekt dadurch natürlich auch bekomme, dass dann angefragt wird. Und das ist ja wie so eine Art 24-Stunden-Visitenkarte, mit Videos, Reels, mit einer gewissen Nahbarkeit. Und das ist in der heutigen Zeit schon auch nicht so schlecht, sozusagen. Man erkennt ja schnell, was ist das für ein Typus Mensch da. Ne?
Ja, ja. Ja, ich weiß noch, das war anders, als wir uns kennengelernt haben. Und freu mich, dass viel mehr Menschen von dir inspiriert werden können. René, es war mir eine große Freude, mal zu hören, wie das auf dem Level abläuft und was du für Gedanken hast. Bin sicher, wir werden das zu gegebener Zeit wiederholen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ach Mensch, vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte. Und immer wieder schön auch mit dir, Marco. Also gerade Zypern, war eine schöne Zeitreise. Also jetzt, das sind so 2,5 Jahre jetzt, ne, dazwischen. Und ja, du warst der zündende Punkt eigentlich. Ja, vielen Dank dir.
Gerne. Also ich danke dir und danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Ciao, ciao.